genau dann zeigt sich auch das Thema, finde ich, auch Loyalität, weil sowohl auf der Auftraggeberseite als auch auf der Personalseite, weil das ist ja eine Situation, wo es wirklich kriselt, wo man teilweise selber nicht weiß, was jetzt passiert und wie machen wir es überhaupt. Hast du da so gemerkt, okay, wer ist jetzt wirklich loyal und wer ist, war irgendwie zweckgebunden an uns?
Ja, also ich muss sagen, dass wir von wenig Leuten negativ überrascht wurden. Also wir haben eigentlich von allen Seiten Zuspruch bekommen.
Mein Name ist Hasan Kaiki und das hier ist der Podcast High Wirtschaft. Wir begrüßen im Herzen Hildesheims in der Bischofsmühle spannende Gäste aus der regionalen Wirtschaft, der Tech- und Digitalszene. Podcast Premiere. Das erste Mal im Podcast habe ich jemanden sitzen, der diesmal sogar jünger ist als ich. Luis Dammeier von der Firma Dammeier Bauunternehmen GmbH und Co. KG. Luis, herzlich willkommen im Podcast.
Hi Hasan, danke.
Luis, man hört es ja raus, Bauunternehmen. Erzähl uns mal so ein bisschen, wer du bist, wer die Firma ist und was ihr eigentlich macht.
Ja, sehr gerne. Also ich bin Luis Dammeier, bin 21, genau, das Bauunternehmen Dammeier, sein Firmensitz in Machtzum. Wir sind ein mittelständisches Unternehmen im Bauhochgewerbe tätig, haben 30 Angestellte und arbeiten hauptsächlich für Bauträger, also Mehrfamilienhäuserbau.
Okay, und du studierst aktuell noch und hast die Firma übernommen?
Genau, also ja, unsere Firmengeschichte ist ja nicht so ganz ohne Stolpersteine gelaufen. Also ja, ich studiere noch, bin jetzt im dritten Semester, studiere Architektur, habe vorher Bauingenieurwesen 3 Semester studiert, dann nochmal gewechselt, weil mir das so ein bisschen mehr liegt in der Architektur. Aktuell mache ich die Bauleitung bei uns, betreue ja so grob 10 Projekte und manage unsere 25 Angestellten auf der Baustelle. Da unser Projektleiter, der vorher da war, nicht mehr bei uns ist und ich wurde so ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen, aber ich glaube, so lernt man vielleicht sogar am besten. Mache das jetzt grob seit 3 Monaten in Vollzeit, also dann jeden Tag von Montag bis Freitag, grob von 6 bis 6, wenn man so möchte. Versuche es möglichst mit dem Studium unter einen Hut zu kriegen. Ist nicht immer so ganz einfach. Manchmal hat der Tag ein bisschen zu wenig Stunden, aber genau, das ist so mein Aufgabenfeld aktuell.
Und wie lange gibt es die Firma schon?
Die Firma gibt es jetzt seit 90 Jahren. Krass, okay. Dieses Jahr 90-jähriges Firmenjubiläum. Mein Uropa hat damals die Firma gegründet. Mein Opa hat die Firma dann weitergeführt und mein Vater hat dann die Firma dahin gebracht, wo sie ist. Wir haben angefangen wie das andere Hochbauunternehmen mit Einfamilienhäusern. Mein Opa hat das dann schon in Richtung der Mehrfamilienhäuser gebracht und ich glaube, mein Vater gelang dann so der richtige Durchbruch mit den Mehrfamilienhäusern, dass wir dann tatsächlich auch nicht mehr 10, 15 Parteien hatten, sondern dann auch richtig große Projekte mit 60 Wohnungen, großer Tiefgarage, mehreren Bauabschnitten. Also da sind mittlerweile dann sehr interessante Projekte bei entstanden.
Weißt du auch, wie viele Mitarbeiter damals dein Opa hatte und wie viel Personal dann dein Vater hatte, also wie dann da die Entwicklung war?
Genau, also wir sind eigentlich immer relativ gleichbleibend. Also mein Opa, ich müsste jetzt schätzen, aber ich denke immer so um die 20. Wir waren jetzt dann unter meinem Vater immer so um die 35, 30, immer irgendwas in der Richtung, ein bisschen schwankend. Sind jetzt ein paar weniger geworden, ja, weil die Leute eben auch nicht jünger werden. Ein paar sind noch in die Industrie gegangen, haben jetzt aber auch wieder 2 neue bekommen. Also es ist immer so ein bisschen schwankend, man kann es nie genau sagen, aber wir haben unseren festen Stamm eigentlich an 20, 25 Leuten und versuchen jetzt auch gerade wieder ein bisschen Mitarbeiter für uns zu gewinnen, um ja noch mehr Projekte abarbeiten zu können.
Das heißt also auch, das Thema Fachkräfte wird bei euch groß geschrieben. Ja. Und auch aufgrund der Altersstrukturen, weil viele erfahrene Bauarbeiter dann irgendwie in Rente gehen. Genau. Wenn du sagst, ihr habt 30, 35 Leute, sind das alles Handwerker oder sind das irgendwie 20 Handwerker und 10 im Büro oder wie ist die Aufteilung?
Ich glaube, da unterscheiden wir uns relativ doll von den anderen Handwerksunternehmen hier in der, auch hier in der Region. Wir sind sehr dünn besetzt im Büro. Unter meinem Vater war es nur mein Vater und unser Architekt plus zwei Sekretärinnen. Jetzt sind wir aktuell wieder zu zweit mit zwei Sekretärinnen. Meine Mutter macht als Geschäftsführerin noch so ein bisschen Buchhaltung und Akquise. Und der Rest ist draußen. Also wir haben 25 auf der Baustelle tatsächlich und dann okay. eben dann noch plus diese 4, 5 Leute im Büro. Genau, und das war auch immer so. Wir arbeiten ja ausschließlich mit eigenem Personal. Also wir haben arbeiten komplett ohne Subunternehmer. Okay. Natürlich so Sachen wie Klinker, Putz. Also wir machen ja erweiterten Rohbau, da gehört das ja noch mit rein. Das vergeben wir an Fremdfirmen. Aber den Rohbau, den stemmen wir ausschließlich mit unseren eigenen Leuten.
Hm. Okay. Und dann hat sich das entwickelt von Einfamilienhäusern zu Mehrfamilienhäusern und von 10 Parteien zu 60 Parteien. Und das kam aber, weil dein Vater gut vernetzt war, oder das kam, weil das sich herumgesprochen hat? Also was glaubst du, wie ist also die positive Entwicklung geschehen?
Ja, ja, gut, also der Bau boomte natürlich, also es gab Aufträge ohne Ende. Ich glaube, das vereinfacht.
Von welchem Jahr sprechen wir gerade? Also wo sind wir gerade gedanklich? Von welchem Jahreszeitraum?
Ich würde sagen, so vor 6, 7 Jahren, da war ja mächtig was los. Also da konnte man sich ja tatsächlich vor Aufträgen kaum retten, da würden wir auch gerne wieder hin. Wäre schön, wenn es wieder so wäre. Und da fällt der Einstieg natürlich ein bisschen einfacher. Und ich glaube, durch sehr gute Arbeit und vor allem unkomplizierte Arbeit haben wir uns, glaube ich, einen guten Namen gemacht. Haben auch immer noch die Bauträger auch noch aus Hannover, mit denen wir damals viel zusammengearbeitet haben, die auch immer wieder auf uns zukommen. Aktuell sind leider die großen Projekte ein bisschen rar. Und wenn, sind sie teilweise jetzt auch zu groß für uns gewesen. Also da am Kronsberg in Hannover entsteht ja ein großes Neubaugebiet, riesige Häuser. Da haben wir eins mitgestaltet. Das war jetzt unser letztes Projekt da vorerst. Ist gerade wieder eine Ausschreibung. Also wir möchten auch gerne wieder Fuß fassen. Der Bauträger war Dame Ravis aus Hannover. Ein relativ großer Bauträger, die da am Kronsberg auch viel machen. Genau.
Aber euer Einzugsgebiet ist Hildesheim und eine Stunde Fahrt.
Ja, genau. Also wir fahren auch mal anderthalb Stunden. Es ist nach Auftragslage. Ich glaube, man muss sich anpassen. Man darf sich nicht zu sehr festlegen. Musste ja auch in der letzten Zeit eigentlich nehmen, was kommt. Aber das ist so der grobe Rahmen, genau.
Und das, weil dann oder andersrum. War das aufgrund der Zinslage so? Also, weil die Zinsen sich verändert haben, haben dann die Bauvolumina sich verändert und dann wurde generell weniger gebaut und dann ist der Markt quasi generell geschrumpft?
Ja, also ich glaube, Corona spielte da auf jeden Fall stark mit rein. Die Baustoffpreise sind extrem gestiegen, vor allem für Stahl, Beton und sonst eigentlich auch alles. Andere.
Das war aber wegen den Lieferketten,
genau,
und so weiter.
Das war ein Riesenproblem. Dadurch wurden die Baustoffe teurer und eben auch die Projekte. Viele Projekte sind deswegen dann gar nicht erst gestartet. Und dann natürlich die steigenden Zinsen. Es konnte sich nicht mehr jeder leisten zu bauen. Wir hatten das Glück, dass wir mit den Bauträgern zusammenarbeiten, die ja trotzdem weiter gebaut haben. Aber vor allem, also ich kenne es von vielen befreundeten Unternehmern, die Einfamilienhäuser bauen. Da sieht es richtig, richtig schlecht aus, weil sich kaum noch jemand aktuell leisten kann, ein Haus zu bauen. Und spielen die Zinsen natürlich mit rein. Ich glaube, die Baustoffe haben sich mittlerweile wieder einigermaßen beruhigt. Also es ist wieder deutlich günstiger geworden, nicht da, wo es mal war, aber
Wie ist generell jetzt so die Aufteilung in der Geschäftsführerebene? Also deine Mutter ist Geschäftsführerin. Ich glaube, wir müssen dem Podcast sogar mal was als Hintergrund mitgeben. Also du hast dir die Rolle ja, du wurdest ja so ein bisschen reingeschubst.
Genau.
Wegen dem Schicksalsschlag.
Genau, mein Vater ist vor 2 Jahren gestorben. Relativ aus dem Nichts. Also er ist an Krebs verstorben und das ging auch alles sehr schnell.
Wie alt war er?
Mein Vater war 52. Kein halbes Jahr. Und dann war es schon vorbei. Und das war natürlich ein harter Umstieg. stand so ein bisschen vorm Nichts, wusste nicht so genau, wie es weitergehen soll. Die Baubranche war nicht mehr auf dem Hoch, wie vor den beschriebenen 7 Jahren. Man musste ein bisschen sehen, wo man bleibt, und das dann noch dazu. Hatten dann wirklich tolle Auftraggeber und haben auch ein super Team bei uns im Büro und auch und auf der Baustelle.
Genau dann zeigt sich auch das Thema, finde ich, auch Loyalität, weil sowohl auf der Auftraggeberseite als auf der Personalseite, weil das ist ja eine Situation, wo es wirklich kriselt, wo man teilweise selber nicht weiß, was jetzt passiert und wie machen wir es überhaupt. Hast du da so gemerkt, okay, wer ist jetzt wirklich loyal und wer ist, war irgendwie zweckgebunden an uns?
Ja, also ich muss sagen, dass wir von wenig Leuten negativ überrascht wurden. Also wir haben eigentlich von allen Seiten Zuspruch bekommen. Auch immer noch, also es herrscht extrem viel Verständnis. Ich versuche das immer schon so ein bisschen zurückzudrängen, weil wir möchten ja nicht Aufträge bekommen, weil jemand Mitleid mit uns hat, sondern weiterhin für unsere gute Arbeit, die wir auch zum Glück weiterhin liefern. Was heißt zum Glück, sondern es ist ja kein Glück, sondern ich glaube, da steckt viel System und gute Arbeit hinter. Und aber hundertprozentig, man hat auf jeden Fall gemerkt, wer zu einem steht und wer nicht.
Ich habe gestern mit einem Bauunternehmer darüber gesprochen und er meinte, er hat das Gefühl, der auch euch auch kennt, er hat das Gefühl, dass ihr auch oder dass dein Vater auch einige Mitarbeiter auch selber aufgebaut hat und dass da die Loyalität auch wurzelt, dass sie sagen, okay, er hat mir alles beigebracht, ja. Ich habe von ihm viel gelernt, jetzt Zeit, das.
Ja, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall so. Wir haben ganz viele, die bei uns gelernt haben und mittlerweile seit über 30 Jahren bei uns im Betrieb sind. Das sind nicht nur 1, 2, sondern das sind eher 10, 12, 13, die schon über Jahre bei uns sind. Und das hört man auch von deren Seite immer wieder. Ich erfahre da sehr viel Zuspruch, weiß hundertprozentig noch nicht alles. Dafür habe ich einfach noch nicht genug Erfahrung. Aber ich kann mir bei jedem einen Rat abholen. Da ist auch keiner sauer, wenn mal was nicht sofort funktioniert hat. Man wird auf Fehler hingewiesen und die muss man auch annehmen. Ich denke, das kann ich auch ganz gut. Und ohne die Vorarbeit meines Vaters wäre das so alles gar nicht möglich. Also die sind, da sind auch einige mal weg gewesen und mal wie, und sofort wiedergekommen, weil sie gesagt haben, so ein Arbeitsumfeld, so ein Chef und so eine Atmosphäre wird es nirgendwo geben. Ich stehe in ganz engen Austausch mit unseren Mitarbeitern. Da sagen auch manche, ja, manche müssten mal woanders arbeiten, die wären so schnell wieder da, die wissen gar nicht, wie gut sie es hier haben. Also ich glaube, das Arbeitsumfeld ist bei uns schon einmalig, würde ich fast meinen.
Du hast das ja bewusst dafür entschieden. Du hättest ja auch alles andere machen können. Du hättest sagen können, okay, wir verkaufen die Firma oder wir geben es ab oder wir packen dann Geschäftsführer rein, aber ich will mich selber damit nicht befassen. Wurdest du früher schon immer mit auf den Bau genommen und da hast du so eine Bauaffinität entwickelt oder hast du dir dann zu dem Zeitpunkt des Schicksalsschlags dann die Gedanken gemacht und gesagt, okay, was will ich eigentlich als nächstes machen? Und dann hast du gesagt, okay, jetzt will ich Bau auf jeden Fall. Also wie ist da so der Entscheidungsprozess im Kopf passiert?
Ja, also ich glaube, man konnte mich mit 5 fragen und da habe ich schon immer gesagt, ich möchte Diplom-Ingenieur werden.
Echt? Okay.
Den gibt es zwar mittlerweile nicht mehr, es ist der Bauingenieur und ich habe mich jetzt doch für das Architekturstudium entschieden, aber das war eigentlich schon immer klar, dass ich das machen möchte. Habe Fachoberschulreife im Bereich Bautechnik gemacht, damals dann schon ein Jahr Praktikum auf der Baustelle absolviert, auch vorher schon immer auf der Baustelle gewesen. In den Ferien war ich immer gut genug für Handlanger-Jobs. Tragen und Schubkarre fahren habe ich da auf jeden Fall gelernt.
War dein erster Minijob.
Genau, ja. Aber gerne auch ohne Bezahlung. Nein, natürlich nicht, aber wir wohnen direkt bei uns über der Firma. Es ist unausweichlich, wird man mit diesem Thema Bau konfrontiert. Hat mich immer interessiert und damals war dann auch ganz schnell klar, dass wir dieses Lebenswerk von meinem Vater auf jeden Fall nicht verkommen lassen möchten, sondern dass wir damit allem, was wir haben, versuchen möchten, das aufrechtzuerhalten. Ich glaube, das ist uns jetzt auch sehr gut gelungen und kommen immer wieder so ein paar Schwierigkeiten, die auftauchen, aber ich glaube, wir haben bis jetzt alles ganz gut überwunden und sind auch zuversichtlich, dass wir das weiterhin so ganz gut hinbekommen.
Was meinst du so mit Schwierigkeiten? Meinst du jetzt irgendwie Probleme auf der Baustelle oder meinst du, es sind Kompetenzen, die dann, wo du dann sagst, okay, die muss ich mir jetzt aneignen, keine Ahnung, Liquiditätsmanagement, Personalführung, Steuerthemen oder sowas, also was waren so die größten Herausforderungen?
Also von der Auftragslage her ging's und geht's uns eigentlich immer recht gut. Also wir haben genug zu tun, müssen keinen nach Hause schicken, da sind wir auch sehr froh drüber. Aber wir haben extrem Personalsorgen gehabt und auch immer noch. Vor allem im Büro, dadurch, dass wir eben sehr dünn besetzt waren, war es schwierig, diese Stellen nachzubesetzen. Wir suchen seit jetzt fast 2 Jahren Bauingenieure, Architekten für Bauleitung oder technische Leitung. Und es ist nichts zu finden. Wir haben es wirklich schon über fast alle Wege versucht. Haben jetzt zwar schon mal wieder ein paar ganz gute Gespräche geführt, aber ja, es ist sehr schwierig, Personal zu bekommen. Ist vorhin schon was angeschnitten. Unser technischer Leiter hat uns dann auch relativ abrupt verlassen. Wodurch ich dann so ein bisschen an vorderste Front gezogen wurde. Das war auch nicht einfach. Ich war so ein bisschen 3 Wochen auf mich alleine gestellt, hatte zwar schon mal so ein bisschen bauleiterische Tätigkeiten gemacht für 3 Wochen.
Mhm. Aber es sind doch genau die Momente, wo man doch genau dann geformt wird.
Das ist
und
so.
Wo man dann zurückblickt und dann sagt, genau in diesen 3 Wochen habe ich so viel gelernt wie in den letzten 3 Jahren.
Das ist so, 100%ig. Also ich glaube, es ist schwer, immer daneben zu sitzen und was zu lernen. Da lernt man 100%ig auch was, aber nicht so, wie ich es jetzt in den letzten Monaten getan habe, glaube ich. Man wird mit ganz anderen Themen konfrontiert. Ich glaube, als Bauleiter ist man in erster Linie Problemlöser. Jeden Tag gibt es neue Probleme, dann ist mal einer krank, dann kommt das Material nicht. Dann können wir nicht weiterarbeiten, weil irgendein Gewerk vorher nicht vernünftig vorgearbeitet hat. Es gibt immer irgendwelche Sachen, die nicht funktionieren.
Und das ist aber auch sehr viel Kommunikation, ne?
100%ig. Ohne wird es gar nicht gehen. Also man muss ganz viel miteinander reden. Das klappt auch eigentlich immer gut. Vor allem unsere Jungs auf der Baustelle sind nicht auf den Mund gefallen. Die nehmen den Hörer in der Hand, wenn was ist. Und probieren die Probleme auch selber zu lösen, wenn es nötig ist. Es ist ein ganz kommunikativer Job auf jeden Fall.
Das ist eine persönliche Frage. Mhm. Welche Charaktereigenschaften, die dein Vater besessen hat, haben dich geprägt, wo du sagst, das habe ich, glaube ich, übernommen?
Ich glaube, mein Vater ist ein sehr besonnener Mensch gewesen. Also er hat sich nie stressen lassen und ich glaube, das ist auch was ich mir angeeignet habe, dass ich versuche, immer klaren Kopf zu behalten. Ohne wird es gar nicht gehen. Und vor allem, wenn man ja so eine One-Man-Show hinlegt, so wie er es ja quasi auch gemacht hat, muss man alles im Überblick behalten. Und man muss vor allem immer besonnen bleiben. Man muss sich auf das Wesentliche konzentrieren und man muss auch mal auf den Tisch schauen und man muss auch mal seine Meinung vertreten können. Man darf auch gerne mal klar sagen, was man denkt. Ich glaube, ich bin auch nicht auf den Mund gefallen. Das kommt mir auch zugute. Ich komme vielleicht auch meine Praktikums auf der Baustelle mir so ein bisschen zugute, wo der Ton auch mal ein bisschen rauer ist. Ich glaube, das sind so 2 Charaktereigenschaften, die ich mir ganz gut angeeignet habe.
Also ich höre auch so ein bisschen auch Resilienz raus aus deinen Aussagen. Und sag mal, muss es nicht auch vor allem für deine Mutter auch besonders schwierig gewesen sein, weil Bau ist halt rau, Bau ist häufig männlich, Bau ist häufig so ein bisschen zäh und dann kommt aber eine Frau, ich kenne die ja auch ein bisschen, die eher, also die viel Empathie auch ausstrahlt. Also war es da nicht so ein bisschen auch von den vom Skillset her und so weiter auch ein bisschen schwieriger?
Ja, auf jeden
Fall. Als für dich?
Also meine Mutter hat ja mit Bau auch nichts am Hut gehabt. Mein Vater hat das klar getrennt. Er wollte, dass er abends nicht mehr drüber geredet wird. Hat dann Tagesshow geguckt und weiß ich was. Und dann war Feierabend, okay. Dann wurde nicht mehr über die Baustelle geredet.
Okay.
Und wir hatten ja keinen richtigen Übergang. Also sie wurde auch ins kalte Wasser geworfen. Und musste jetzt seit 2 Jahren so ein bisschen für das Bestehen der Firma kämpfen. Und ich glaube, als Frau hat man es in dem Markt nicht so zu 100% einfach.
Generell im Bau, ne?
Ja, aber ich glaube, sie hat einen guten Weg gefunden. Jeder Bauleiter, Architekt, der bei uns anruft, hat auch schon mal mit ihr telefoniert und das sind eigentlich durchweg positive Gespräche gewesen. Ich glaube, sie hat einen sehr, sehr guten Weg gefunden, mit den Leuten zu kommunizieren und auch ihren Standpunkt vertreten zu können. Man muss ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht alles gefallen lässt. Ich glaube, da weiß sie aber auch, wie es geht und hat sich sehr, sehr gut eingegliedert in der ganzen Geschichte.
Und habt ihr irgendwie thematisch irgendwie Aufgabenteilung, dass man sagt, irgendwie, keine Ahnung, Rechnungsstellung und Personalführung liegt bei ihr und das oder kümmert sich jeder um alles?
Ja, ich glaube, wir versuchen alles miteinander zu bereden und Entscheidungen werden sowieso gemeinsam getroffen. Meine Mutter ist definitiv so ein bisschen tiefer in den Zahlen drin. Da bin ich nicht so ganz firm. Ich beschränke mich schon ein bisschen mehr auf den operativen Bereich, also auch auf die Abwicklung. Und Personalmanagement ist auch so eine Sache, die wir auf jeden Fall gemeinsam gestalten. Ich glaube, meine Mutter sagt auch immer, wenn ich ein Bewerbungsgespräch jetzt mit einem Maurer oder mit einem Architekten führen würde, da würde nicht viel bei rumkommen, weil technische Fragen kann ich ihnen nicht stellen. Das ist dann so ein bisschen mein Part. Und meine Schwester ist ja auch noch im Unternehmen, studiert auch Bauingenieurswesen. Die ist auch viel in der Buchhaltung unterwegs, unterstützt unsere Sekretärinnen, wo sie kann. Hat sich auch so ein bisschen dieser Lohnsache angenommen.
Aber auch wieder ein Baustudium, ne? Also wieder diese Bauaffinität. Und das hätte ja auch alles anders passieren können, dass alle irgendwie aus Familie sagen, habe bei meinem Vater gesehen, wie viel Stress das ist, ich mache es lieber selber nicht, ich mache was ganz anderes. Und ich meine, jetzt besteht die Firma seit 90 Jahren, die Firma hat einen gewissen Firmenwert gehabt, die hat auch gewisse Umsätze gehabt, da wurden auch bestimmt schon mal Rücklagen gebildet. Also die Fortsetzung wäre finanziell wahrscheinlich nicht zwingend notwendig gewesen, aber ihr habt gesagt, ey, das ist, du hast eben einen Satz gesagt, du meintest, das ist das Lebenswerk von deinem Vater und das wollt ihr fortsetzen. Und die Philosophie finde ich ehrlicherweise charmant. Unser Sponsor des Podcasts ist heute Predge. Predge, die Social Recruiting Experten aus Hildesheim, setzen neue Maßstäbe im Recruiting. Für Unternehmer aus der Region bedeutet das keine mühsame Kandidatensuche mehr. Predge übernimmt den gesamten Recruiting-Prozess für offene Stellen. Von der ersten Ansprache bis zur Auswahl der besten Talente. Unternehmen müssen sich bis zum Vorstellungsgespräch um nichts kümmern. Denn das ist die USP of Predge, die Vorqualifizierung der Bewerber. Predge sorgt dafür, dass die richtigen Bewerber bei euch auf dem Stuhl sitzen. Mit innovativen Recruiting-Strategien bringt Predge die Arbeitgebermarke in den sozialen Netzwerken zum Strahlen und erreicht potenzielle Talente genau dort, wo sie sich aufhalten. Als Teil der Hildesheimer Wirtschaft kennt Predge die besonderen Herausforderungen der Region und setzt sich mit vollem Einsatz dafür ein, Unternehmen auf die Überholspur zu bringen. Marketing können sie übrigens auch, denn ich finde den Namen sehr gelungen. Der Name ist einfach, man kann sich den merken und er steht für etwas, nämlich für den Perfect Match. Vielleicht sagen wir alle irgendwann, wir pratchen jetzt, wenn wir Kandidaten suchen. Mal sehen, auf jeden Fall liegt da großes Potenzial. Also, liebe Hildesheimer Unternehmer, ihr könnt euch entspannt zurücklehnen und die Recruiting-Herausforderungen an Predge auslagern. Mehr Informationen gibt's unter www.predge.de.
Also wir haben sicherlich auch mal über einen Verkauf nachgedacht. Das wäre ja falsch zu sagen, dass es nicht so wäre.
Ja.
Man musste da natürlich drüber nachdenken, musste seine Optionen so ein bisschen auf den Tisch legen und gucken, was ist für uns am gesündesten. Ich glaube, dass wir mit der Schiene, dieses Unternehmen weiterzuführen, gut fahren. Ich glaube, dass uns das sehr gut gelingt, auch wenn es, wie gesagt, nicht immer einfach ist, aber es macht einen Riesenspaß. Das Arbeiten mit den Jungs auf der Baustelle zusammen, es ist wirklich Hand in Hand. Ich glaube, wir reden auch sehr auf Augenhöhe miteinander. Wir sind alle per Du. Also ich glaube, das geht auch gar nicht anders. Die kennen mich alle schon, seitdem ich so ein kleiner Stöpsel bin. Wenn die jetzt auf einmal anfangen sollen, mich zu siezen, ich glaube, das wäre ein bisschen unauthentisch. Aber nee, wir haben ein sehr gutes Verhältnis alle untereinander.
Okay. Wie sind generell so die Entwicklungen generell im Baumarkt in Hildesheim? Also wird jetzt aktuell deutlich mehr, deutlich weniger gebaut? Ist das relativ stabil? Du meinst, eure Auftragslage ist relativ stabil, aber was ist so dein Bauchgefühl? Wie ist generell so die Auftragslage?
Ja, also ich glaube, das Ostend in Hildesheim hat auf jeden Fall gute Akzente gesetzt. Ich glaube, da ist viel entstanden. Wir durften auch jetzt am dritten Projekt da mitwirken.
Da habt ihr auch viel gebaut, ne?
Genau.
Was habt ihr da alles gebaut? Was habt ihr da alles gebaut?
Wir haben am Ostend, jetzt kann ich die Felder nicht genau beschreiben, aber direkt vorne zur Straße hin neben den Kasernen das Zahnwerk gebaut. Und links, wenn man so möchte, von der Straße aus gegenüber vom Helios, ist noch ein Kieferorthopäde mit drin. Das ist auch so ein großes graues Gebäude. Da steht auch noch unser Schild vor. Genau,
da habt ihr auch ein Grundstück, glaube ich, gehabt, oder?
Genau, da haben wir auch ein Grundstück gehabt. Das war so das nächste Projekt, das mein Vater angehen wollte. Das war das Baufeld auch quasi genau da in der Mitte von den beiden Gebäuden. Da sollte mehr Familienhaus entstehen. Sowas wollte er eigentlich gerne immer mal machen, hat dann dieses Grundstück erworben. Dazu ist es dann leider nicht mehr gekommen. Und wir mussten es dann ja so ein bisschen schweren Herzens abgeben an die KWG.
Und wie viele Immobilien baut ihr generell so im Jahr? Gibt es eine Zahl? Sind es 5 oder sind es 15? Sind es 30?
Ja, es ist so ein bisschen, es hat sich auf jeden Fall gewandelt. Also früher hätte ich gesagt 3, 4, weil es relativ große Projekte waren. Mittlerweile haben wir aber relativ kurzlebige Projekte. Also ich würde sagen, an Neubauten, die wir beginnen, die werden ja nicht alle dann immer sofort in einem Jahr fertig, wenn ich am Ende des Jahres anfange. Ich würde so von 7, 8 gerade aktuell sprechen. Wir haben relativ viele Umbauten, wenn man die auch noch mit reinzählt. Also abgeschlossene Projekte pro Jahr 35, 30, irgendwie sowas. Also wir haben natürlich auch ganz viele Kleinaufträge, die ich da jetzt noch mit reinzähle.
Mhm. Und mit Projekten meinst du aber auch nicht nur Neubau, sondern auch vor allem auch viel Sanierung,
genau.
Und Umbau und sowas, ne?
Wir haben jetzt zum Beispiel in der Kaiserstraße auch für die KWG einen Umbau
gemacht. Ja, das kenne ich.
Genau, ist eine ganz interessante Sache gewesen. Sollte eigentlich nur so eine Kleinigkeit sein. Fahrstuhlschacht nachträglich einbauen, ein paar Träger einbauen, ein paar Türdurchbrüche herstellen. Und dann sollten wir auch schon wieder weg sein. Ist dann doch alles ein bisschen umfangreicher geworden. Waren da relativ lange vor Ort. Haben eben diesen Fahrstuhl im
Da war ja ein Gerüst davor. Und da war dann euer Plakat dran. Und das hing, glaube ich, irgendwie ein halbes Jahr oder ein Jahr lang dran, glaube ich.
Ja, genau. Das ist ja jetzt erst vor relativ kurzem weg. Das WDVS ist jetzt fertiggestellt. Also die Fassadenarbeiten sind abgeschlossen. Ich glaube, in 5 Wochen soll das Gebäude an die KWG übergeben werden. Da zieht ja unter anderem der Katastrophenschutz mit ein. Da haben sie sich ja richtig was einfallen lassen. Neueste Technik, die da verbaut werden sollte, um auch Hildesheim überhaupt nicht zu
machen. Aber generell diese Bauvereine, also jetzt irgendwie Beamtenwohnungsverein, GBG, KWG, das sind so die Hauptklienten, die ihr bedient.
Ja, genau. Also wir.
Seid ihr auch abhängig von denen?
Ja, das kann man fast so sagen. Ja, also ich glaube, wir sind abhängig davon, dass sie weiterhin bauen und weiterhin Aufträge haben für uns. Die Ausschreibungen sind ja alle öffentlich, das heißt, da ist ein fairer Wettbewerb gegeben. Das heißt,
okay, in trotzdem Sinne, eine Ausschreibung, okay, also genau. Es ist kein Rahmenvertrag für 3 Jahre oder so?
Nein,
okay.
Also es gibt Einheitspreisverträge, die verhandelt werden können. Wenn irgendwie was nachträglich gemacht wird, dann hat man bestimmte Einheitspreise, die im Voraus verhandelt werden. Da muss man nicht mehr Nachträge schreiben, sondern weiß schon, wo man rauskommt. Aber alles andere, ich glaube, über 10.000 Euro muss öffentlich ausgeschrieben werden. Da darf sich jeder in ganz Deutschland dran beteiligen. Jeder kann da sein Angebot abgeben. Und dann wird das wirtschaftlichste Angebot genommen. Und dann gibt es nochmal Bietergespräche. Da werden nochmal Nachlässe verhandelt. Aber das ist ein fairer Wettbewerb. Das heißt, wir sind nicht abhängig, sondern wir müssen weiterhin ja trotzdem vernünftige Arbeit machen, vernünftige Preise.
Dann ist ja aber auch eine Kunst, ne, diese Preisgestaltung so zu machen, dass es der möglichst hohe Betrag ist, aber auch knapp drunter vom Wettbewerb.
Das ist so, ja.
Das ist ja wirklich dann irgendwie schmaler Grad.
Genau, das ist ein sehr schmaler Grad. Also das ist immer sehr interessant. Aufträge werden ja öffentlich vergeben und dementsprechend ist dann auch die Angebote werden auf den Tisch gelegt. Die Bruttopreise werden aufgeschrieben und dann, da kann jeder beisitzen, jeder kann sich das anhören, jeder sieht dann und hört dann auch die Preise der anderen, zumindest bei einer öffentlichen Vorlegung der Sachen. Und das ist immer sehr interessant. Also das geht ganz weit auseinander teilweise. Da sind dann teilweise Leute 40.000, 50.000 Euro günstiger, manche sind deutlich teurer. Das ist aber auch so ein bisschen der Sache zuzuschreiben. Ich will das Projekt nicht unbedingt haben. Gebe aber was ab, dann gebe ich natürlich ein bisschen teurer ab. Wenn ich es kriege, freue ich mich, weil dann habe ich eine gute Auftragssumme. Und wenn ich es nicht kriege, bin ich nicht traurig. Aber ja, da gibt es schon Riesenunterschiede.
Und machst du das auch jetzt schon mit oder noch nicht?
Also die Kalkulation macht unser Architekt. Ich habe jetzt mal ein paar Nachträge kalkuliert und so kleinere Angebote geschrieben, aber nichts über eine Auftragssumme von 60.000, 70.000. Also ich versuche mich
das immer trotzdem, also nicht wenig, ne?
Das ist nicht wenig Geld. Das ist auch, wenn man so das erste Mal damit hantiert und ja, sich überlegt, was muss ich alles machen, wie lange brauche ich dafür, was kostet das Material? Das ist ja schon ein komplexes Thema, wo man auch so ein bisschen Fingerspitzengefühl braucht.
Bekommt man eigentlich für die Angebotserstellung auch schon Geld? Weil es ist ja extrem viel Aufwand. Da vergehen ja teilweise Stunden, vielleicht sogar Tage rein.
Ja.
Wegen der Materialanfrage, der Stundenkalkulation, dann Absprache mit dem Team und so weiter. Und wenn es am Ende nichts wird, dann hat man quasi einen halben Tag oder einen Tag für den Papierkorb gearbeitet.
Das ist so, genau. Das ist unternehmerisches Risiko. Ich glaube, man muss mal damit leben, nicht alles bekommen zu können.
Okay.
Und das nächste Projekt gehört einem dann selber vielleicht wieder.
Okay. Macht ihr auch Gewerbeeinheiten?
Ja, wir bauen auch Hallen zum Beispiel, haben wir jetzt gerade relativ...
So Logistikhallen oder was
genau? Ja, also jetzt bauen wir gerade zwei Mehrzweckhallen, also Sporthallen haben wir jetzt wieder in der Pipeline, die diesen Monat noch beginnen, zwei Stück, haben gerade
eine
fertiggestellt. Nee, nicht in Hildesheim, in Sehende ist eine fertiggestellt worden, eine dann noch in Lengede und in Vechede. Dann bauen wir gerade das neue Büro mit angrenzender Werkstatt, ist auch ein Hallengebäude für Warner und Wedigen. Die bauen für uns die Kräne auf und da haben wir dann den Zuschlag bekommen, diese Halle zu bauen, haben da die Fundamentarbeiten durchgeführt. Da kam noch eine Brandwand rein, relativ hoch.
Ihr habt auch das Gebäude für die EFI Solarmeile gebaut, oder?
Genau, wir haben die...
Für Michael Henne.
Genau, in Gronau, das HIG Gronau, genau, da haben wir auch mitgewirkt, haben da den erweiterten Rohbau durchgeführt. Da sind wir jetzt aber schon ein paar Monate weg, haben immer noch mal so ein paar kleine Nacharbeiten, was aber immer anfällt. Ich glaube, das Projekt befindet sich auch kurz vorm Abschluss und da fallen immer noch mal so ein paar Kleinigkeiten an.
Ich spreche ja auch im Podcast immer gerne über Zahlen und nur zur wirtschaftlichen Einordnung. Also öffentlich ist, dass ihr vor zwei Jahren, also 2022, so circa 10 Millionen bilanziert habt, also knapp drunter. Also das sind so die Umsatzgrößen, mit denen du jetzt arbeitest. Also es sind knappe, also entweder sehr hohe siebenstellige oder ganz knappe achtstellige Millionen, also Beträge, also Millionenbeträge, mit denen du jetzt hantierst.
Ja, das ist schon ein ganz anderes Arbeiten. Man darf sich...
Realisiert man das währenddessen?
Ja, man darf sich nicht so ganz viele Gedanken, glaube ich, darüber machen. Klar, einem ist bewusst, von welchen Summen man da redet. Da steckt ganz viel Geld hinter und teilweise ja auch eigenes Kapital. Man hat ein bisschen Respekt, würde ich sagen, aber gesunden Respekt, den muss man, glaube ich, auch haben. Man sollte damit nicht leichtfertig umgehen. Das ist ja auch teilweise anderer Leute Geld. Aber... Es hält einen nicht nachts wach, also
okay.
So würde ich es beschreiben.
Also wahrscheinlich gewöhnt man sich auch dran oder realisiert es, also du nimmst gar nicht so wahr, dass es irgendwie, ist am Ende des Tages ein Projekt, ob es jetzt 7 Millionen oder 700.000 oder 70.000 sind, ist am Ende des Tages ein Projekt, was kalkuliert werden muss und irgendwie umgesetzt werden
genau.
muss.
Genau, das ist, jedes Projekt ist gleich irgendwo. Klar, es gibt immer feine Unterschiede, aber ob ich nun ein Mehrfamilienhaus für 5 Parteien baue oder eins für 50, am Ende sind die Abläufe ähnlich. Wir sprechen von anderen Summen, von anderen, von einer höheren Belegschaft, die gebunden wird. Ist vielleicht auch ein bisschen, ich würde nicht sagen einfacher, aber es ist ein bisschen, bietet zwar mehr Planungssicherheit, deswegen wollen wir da auch gerne wieder hin. Aber
also die kommt die Zahl auch für die Folgejahre ungefähr hin?
Es ist
Bauchgefühl?
Ja, ich würde sagen, wir sind nicht ewig weit weg zumindest. Es schwankt natürlich. Es werden Projekte dann von 2022 nochmal in 2023 abgerechnet und zählen dann in die Bilanz vom nächsten Jahr. Aber ich glaube, wir befinden uns weiter auf einem ganz guten Kurs. Also wir sind sicher.
Ich frage deswegen, weil ich habe gestern so einen Crashkurs gehabt. Ich hatte einen Schulfreund von mir da bei uns im Büro. Das ist der Labinot, der hat auch ein Bauunternehmen aus Hasum, aber der macht ganz viel in Berlin. Und der hat mir auch gesagt, das Thema Liquiditätsmanagement ist extrem wichtig im Bau, weil man teilweise ausstehende Zahlungen hat von irgendwie 2 Millionen Euro. Und man muss ja irgendwie auch Gehälter bezahlen und Material bezahlen und so weiter. Deswegen muss man immer darauf achten, dass die Zahlungen pünktlich kommen, wenn man die Abschläge macht und so weiter. Ich meine, das ist so ein großes Thema.
Ja.
Kannst du scheinbar bestätigen?
Ja, ist auf jeden Fall so. Ich glaube, vor allem diese größeren Projekte, die wir damals umgesetzt haben, da waren die Abschläge natürlich deutlich größer. Mittlerweile haben wir mehr Abschlagsrechnungen, dafür kleinere Summen. Das heißt, wieder mehr Arbeit für am Ende dasselbe Geld. Ja, aber man muss natürlich sehr damit hantieren. Also das ist auf jeden Fall, sollte die Kernkompetenz sein. Ich glaube, es macht alles Spaß, aber Geld muss man eben auch verdienen. Und da ist die Liquidität auf jeden Fall ein Thema, was man immer im Auge behalten muss.
Und wahrscheinlich merkst du jetzt auch, dass eben dadurch, dass wegen der Zinslage und so weiter der Bau jetzt ein bisschen zurückgefahren ist, aber dann vielleicht auch mehr Sanierung oder auch ist das Thema auch irgendwie auch energetische Maßnahmen irgendwie mehr für euch relevant geworden? Also gibt's da so Trendentwicklungen technisch gesehen?
Also wir haben deutlich mehr Umbauten gehabt. Wir haben am Anfang, wir nennen die mal Flickkolonnen, das sind so unsere Jungs, die alles können. Die machen immer so ein bisschen die Umbauten. Da hatten wir am Anfang immer 1, 2 Kolonnen.
Was heißt ein Umbau? Heißt das, da werden die Tapeten untergerissen, die Wände werden gespachtelt und neu gestrichen, keine Ahnung, wird der Boden neu gemacht oder was heißt ein Umbau?
Ja, also wir sind meistens an Kernsanierungen involviert. Das heißt, das Gebäude wird einmal komplett auf Rohbau zurückgesetzt und dann kann sich der Bauherr, soweit es die Statik zulässt, frei austoben. Und das machen die meistens auch. Dann werden neue Türdurchbrüche hergestellt, alte Türbrüche müssen geschlossen werden. Dann muss der Estrich kommt wieder neu rein, der wird komplett entfernt. Es werden Fensteröffnungen versetzt.
Wann macht man eine Kernsanierung und wann lieber einen Abriss, einen Neubau?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, man muss die Kosten immer so ein bisschen im Auge behalten. Also erstmal muss man natürlich bewerten, wie gut ist mein Gebäude noch? Ist die Substanz in Ordnung? Dann kann ich da natürlich einfach weiterarbeiten. Dann macht eine Entkernung auf jeden Fall Sinn. Neubau, ja, es ist ein ganz klarer Kostenfaktor. Ne? Und was möchte ich am Ende? Bin ich mit dem, was ich da stehen habe, im Konstrukt zufrieden oder möchte ich was ganz anderes haben? Na, dann muss ich natürlich neu bauen. Also ich glaube, man muss als erstes das Gebäude bewerten und sehen, ist es noch heile, wenn man so möchte, oder ist es das eben nicht? Dann ja, wird relativ schnell deutlich, was ich damit
verstanden
machen muss.
In meiner Recherche habe ich auch so ein bisschen herausgefunden, ihr baut auch gerne auch für euch selber. Also wenn ihr irgendwie Grundstücke seht, dann kauft ihr die, baut da selber, habt dann irgendwie einen Mieter oder mehrere Mieter. Ist das auch ein wesentlicher Bestandteil vom Unternehmen, dass ihr, keine Ahnung, im Jahr 100 Wohnungen für euch selber baut? Oder ist das eher so ein Nebengeschäft, was irgendwie so nebenbei einfach als Investment dient?
Das ist so ein Nebengeschäft. Das sind einfach so ein bisschen auch Herzensprojekte von meinem Vater gewesen. Zum Großteil natürlich auch was fürs Alter. Ich glaube, Immobilien war noch nie schlecht zu besitzen. Vor allem hat man eben auch noch seine Jungs beschäftigt. Das hat man dabei nicht aus dem Auge lassen. Ich glaube, wenn man ein gutes Angebot von der Bank bekommt, dann macht es Sinn, wenn man eben keine große Auftragslage hat, seine Jungs dann da einfach zu binden. Und ich glaube, das wäre auch wieder so eine Geschichte gewesen da beim Ostend, wo wir vorhin schon drüber gesprochen haben. Da hätte man locker 6, vielleicht sogar 7 Leute über ein Jahr binden können oder über ein Dreivierteljahr. Das hätte natürlich ja auch in unserer aktuellen Lage extrem geholfen.
Okay, also ich verstehe auch, ich heraus so ein bisschen auch für ein bisschen Flexibilität, dass man selber Grundstücke erwirbt und dann sagt, okay, wenn irgendwie mal irgendwie 2 Monate gerade Baupause ist oder gerade ein Kunde nicht bezahlt, deswegen es weitergehen kann, was auch immer, oder irgendwie Lieferengpässe, dann machen wir hier weiter und dann haben wir unsere eigenen Projekte so ein bisschen. Aber es ist jetzt kein Hauptgeschäft, wo ihr jetzt irgendwie 100 Wohnungen für euch selber baut, sondern es sind ein paar Einheiten pro Jahr, die einfach so nebenbei für euch laufen.
Genau, es sind auch nicht ein paar Einheiten pro Jahr, es ist einfach so ein bisschen, sporadisch, muss man sagen. Wenn sich was passt, haben wir es immer gerne gemacht. Aber das ist dann auch meistens in Zusammenspiel mit irgendwelchen Architekten gewesen. In Bafenstedt haben wir zum Beispiel eine Immobilie. Genau. Ja. Da haben wir mit einem Architekten zusammengearbeitet, der dann eben für sich selber auch gleich noch eine Wohnung, das Haus davor gebaut hat, baugleich.
Ja. Ja.
Genau, das sind dann so Sachen, die ergeben sich. Da haben wir dann auch gerne dran teilgehabt.
Mhm. Sag mal, ist dann auch so eigentlich auch relativ krass, weil wenn du so rumfährst und dann so sagen kannst, in bestimmten Gebieten, das haben wir gebaut. Wir haben letztens ein Meeting mit dir gehabt, da hast du gesagt, ja, in der Straße haben wir das und das Haus gebaut. Und das waren irgendwie dann am Ende, ich glaube, 6, 7 Häuser und mehrere Parteien da drin. Ist ja schon so ein Moment, wo man sagt, da bin ich stolz drauf.
Ja, das macht einen stolz, auf jeden Fall. Ich glaube, das kann jeder, der im Handwerk arbeitet, verstehen. Wenn ich was geschaffen habe und es am Ende fertig sehe, das ist immer ein ganz tolles Gefühl. Ich durfte zwischendurch jetzt auch so Vorarbeiterfunktionen bei uns auf der Baustelle begleiten. Ja, wurde auch da so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen, aber was war auch total gut für meinen Werdegang, glaube ich. Wenn man dann am Ende sieht, das habe ich irgendwie geschaffen, ich war da ein Teil davon, das macht einen auf jeden Fall stolz. Also
da was ist so das Projekt, wo du sagst, das ist so, da bin ich am meisten drauf stolz?
Also ich glaube, wenn man sich dieses Gebäude am Kronsberg anguckt, das ist ein sehr großes Gebäude, riesen Tiefgarage, also wenn man sich nicht auskennt, verläuft man sich. Auch die Pippitzburg in Hildesheim, auch ein Riesengebäude, auch mit Tiefgarage, das sind richtig tolle Projekte und da freut man sich auch jedes Mal, wenn man vorbeifährt und das sieht, dass man da mitgearbeitet hat.
Sag mal, hast du eigentlich so ein bisschen Berater oder Mentoren um dich herum, wo du dann sagst, okay, ich weiß gerade nicht oder bin gerade unsicher, dann rufe ich dir mal jetzt an und frage ihn mal?
Also unser Architekt ist auf jeden Fall eine große Stütze, der arbeitet ja schon seit, müsste ich lügen, aber auf jeden Fall über 20 Jahren bei uns im Unternehmen, war mal für 2 Jahre weg oder nicht mal 2, glaube ich, vielleicht auch nur 1 und kam dann wieder. Das ist eine Riesenstütze, da sind wir sehr dankbar für. Auch die Jungs von Alcubera waren in der Zeit, vor allem am Anfang, welche, die ich immer mal wieder anrufen konnte. Haben uns auch mal, Franz Cubera hat auch gleich gesagt, Mensch, komm vorbei, wir sprechen mal. Das hat auf jeden Fall geholfen. Hatte ja damals.
Habt ihr irgendwie auch zusammen Projekte gehabt oder sowas? Oder wo kommt die Verbindung her?
Ich habe meine Fachoberschulreife damals bei denen gemacht, habe das Jahr Praktikum bei denen absolviert.
Okay.
Genau, das war ja ein knappes Jahr. Ein bisschen weniger, weil dann Corona zum Ende dazu kam. Also ich glaube, 2 Monate sind dann weggefallen, leider. Dadurch entstand so ein bisschen die Verbindung. Verstehe mich mit beiden gut.
Kann man sagen, dass er der größte Bauträger oder das größte Bauunternehmen der Stadt ist?
Ich glaube, aktuell ist es Teamed.
Okay.
Die machen schon, die haben den Markt schon fast in der Hand, muss man sagen. Arbeiten recht viel mit Subunternehmen.
Und das ist mir auch aufgefallen, genau.
Können dadurch relativ gute Preise machen.
Sind noch irgendwie flexibel, aber halt, dann macht man es irgendwie auch nicht selber, ne? Das ist irgendwie.
Ja, das
muss ja für sich entscheiden.
Ich glaube, die Bauern schätzen an uns, dass wir eben immer mit denselben Leuten vor Ort sind. Die kennen sich, die Architekten wissen, die kennen, wer kommt. Ich brauche nur einen Namen sagen und sie wissen sofort, wer das ist. Das sind eingespielte Teams mittlerweile. Also deswegen, ich glaube, es würde gar nicht so gehen, wie es aktuell geht, wenn wir nicht diese Verbindungen auch auf der Baustelle zu den Architekten hätten. Ich glaube, wir haben sehr eigenständige Jungs, die gar nicht so viel Betreuung brauchen und die haben auch überhaupt kein Problem, mit den Architekten das selber zu klären, weil man sich eben ja auch schon so lange kennt.
Ich muss noch was erzählen, weil ich finde, der Podcast lebt auch von bis von Anfang an Anekdoten. Ich habe, da muss ich jetzt aufpassen, wie ich es erzähle. Ich habe einen Umbau miterlebt und da kam ein Generalunternehmer und der hatte aber Subunternehmer. Und da ging es um eine Gewerbeeinheit in Hildesheim. Und das habe ich dann miterlebt, weil ich da am Parkplatz stand. Und dann kam plötzlich irgendwie das Ordnungsamt und Zoll und so weiter. Und dann sind vom Subunternehmer an den Mitarbeiter weggelaufen. Vermutlich, weil die nicht angemeldet waren und so weiter, Schwarzarbeit und so weiter. Und da fand ich es so ein bisschen krass, weil ich dachte, ey, das ist voll das bekannte Gewerbe. Ich will den Namen jetzt nicht sagen, ausnahmsweise mal. Aber voll das bekannte Gewerbe ist eine, und dann auch noch irgendwie fast mitten in Hildesheim. Und dann ist auch noch ein bekanntes Bauunternehmen, Generalunternehmer, der das bundesweit macht. Und dann sind die Subis aber halt nicht so ganz okay eingesetzt. Und ich finde, das sind so ein bisschen Punkte, die dann eben gegen Unternehmen mit Subis sprechen und vielleicht eher für Unternehmen, die Philosophie von Dannmeier tragen.
Ja, ich glaube, also wie ich das eben schon gesagt habe, dass das auch einigen Architekten so geht. Ich glaube, wenn man auf der Baustelle eben nicht nur einen deutschsprachigen Ansprechpartner hat, sondern auch der Rest einfach klar kommunizieren kann, selbst wenn der Polier mal ausfällt, weiß ich, habe ich auch noch 4 andere Leute da, die auch mitdenken und die ich da auch im Zweifel mal 3 Tage ohne den Polier laufen lassen haben kann. Ich glaube, und das hören wir auch immer wieder so von unseren Auftraggebern, dass das auf jeden Fall ein Grund ist, warum sie gerne mit uns zusammenarbeiten.
Wo soll die Reise hingehen? Also wo siehst du Dammeier im Jahr 2030? Habt ihr dann irgendwie noch Dammeier in Hannover und Hamburg oder habt ihr dann neue Gewerke? Habt ihr dann plötzlich noch einen Klempnerbetrieb oder habt ihr noch irgendwie 5 Architekten mehr? Was soll passieren in den nächsten Jahren?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, wir sind nicht darauf aus, uns exorbitant zu vergrößern. Ich glaube, wir wollen auch gerne dabei bleiben, was wir können. Also wir werden nicht anfangen, irgendwie noch einen Klempnerbetrieb aufzukaufen und irgendwie den Generalunternehmer zu spielen. Das geht zwar vielleicht der Trend gerade so ein bisschen hin, aber ich glaube, das ist nicht so unbedingt unsere Kernkompetenz. Man muss mit der Zeit gehen und muss sehen, was die Zeit bringt. Wir würden gerne wieder unser Mitarbeiterniveau von 30 Leuten, 35 Leuten wieder erreichen. Und auch gerne wieder größere Projekte umsetzen. Ich glaube, das kann sich jeder vorstellen. Ich habe 6 Leute und entweder bin ich die Leute, 6 Leute auf eine Baustelle oder ich muss die Leute auf 2, 3 Baustellen auf drei einsetzen. Genau. Und da kann sich jeder überlegen, was ist für mich als im Büro einfacher? Natürlich die 6 Leute auf einer Baustelle. Ich muss nicht 3 Bauvorhaben betreuen, ich muss nicht mit 3 Architekten Rücksprache halten, ich muss nicht 3 Deckenpläne freigeben, sondern ich muss einen Deckenplan freigeben,
mit allen Architekten sprechen. Es ist die Konzentrierung auf die Großprojekte.
Ja, das ist, glaube ich, da kommen wir aus den letzten Jahren her und da möchten wir auch gerne wieder hin. Ich glaube, das kann uns auch gelingen. Aber da muss eben auch wieder mehr von der Bauwirtschaft kommen. Ich glaube, dass die Projekte entweder extrem groß sind, mit 100 Parteien oder noch größer. Da können wir nicht mitspielen. Das ist einfach eine Nummer zu groß für uns.
Baut ihr auch nicht gerade irgendwas mit, irgendwie, ich glaube, in Dresdenstedt oder Ochtersum, da wo einer der Bauvereine irgendwie, ich glaube, tatsächlich irgendwie fast 100 Wohnungen hat? Oder 70 Wohnungen hat oder
ja, so? Ich weiß nicht ganz genau, wie viele Wohnungen es sind. Es ist auf jeden Fall auch da so, was du meinst.
Das ist ein Riesenprojekt.
Von der GBG, genau, das ist die Wilhelm-Busch-Straße.
Genau, genau.
Gab es gerade einen Zeitungsartikel drüber.
Genau, genau, von da weiß ich das.
Genau, da machen wir die Umbauarbeiten mit, sind da auch mit vor Ort, machen ja viel Brandschutz, ist ein großes Thema. Umbau von den Wohnungen, da wird natürlich auch alles altengerecht gebaut und da sind wir auch gerade mit dabei. Aber ich glaube, unsere Kernkompetenz ist eben der Neubau und da sind das dann eben diese Geschichten.
Also Neubau und so ab 10 Einheiten oder irgendwas zwischen 10 und 50 Einheiten,
ist ja,
das so der Bereich?
Ja, genau, das ist so der Bereich. Ich glaube, 10 Einheiten sind dann schon die kleineren Projekte. Wir machen gerade oder haben fertiggestellt in Schellerten Mehrfamilienhaus direkt an der Hauptstraße. Also wenn man durch Schellerten durchfährt, dann kann man es fast nicht übersehen. Da wird jetzt gerade die alte Volksbank weggerissen und da vorne kommt noch ein MVZ vor, auch von der KWG. Das befindet sich noch in der Vergebungsphase. Also da wissen wir noch nicht so genau, wo wir stehen. Das sind dann eben so diese Projekte, die nicht riesig sind, aber die machen wir gerne und das ist auch eine vernünftige Größe.
Du meintest eben, man muss auch mit der Zeit gehen. Wenn du jetzt so ein bisschen auf deine eigenen Studieninhalte schaust und auf die von deiner Schwester und das dann vergleichst mit dem Bauwissen von den Mitarbeitern, die seit 30 Jahren machen, sieht man da inhaltliche Unterschiede an der Art und Weise der Herangehensweise, ist die eine Frage. Und dann vielleicht die Brücke bauen zu so Megatrends im Bau, wie zum Beispiel der 3D-Druck im Baubereich.
Mhm. Ja, also ich glaube, jeder, der nur studiert und überhaupt nicht nebenbei arbeitet, der wird am Anfang ganz schwierig haben. Man bekommt hundertprozentig viel vermittelt. Da sind auch wichtige Themen bei. In beiden Bereichen, auch Architektur, der Bauingenieurwesen, ist Baustoffkunde und Baukonstruktion ein großes Thema, was sicherlich auch wichtig ist. Aber es sind es fehlen praxisnahe Studieninhalte. Keiner, der sein Studium am Ende abgeschlossen hat, kann einfach mal so die Bauleitung für irgendein Projekt beginnen. Vielleicht mal für einen kleinen Umbau. Aber
das ist ja eigentlich ein geiles Thema. Du siehst ja beide Welten aktuell. Wie viel Prozent von deinem Studium bringt dir was in deiner tatsächlichen Arbeit?
Hm. Ich würde jetzt so grob über den Daumen gepeilt sagen, so vielleicht 30%.
Okay,
krass. 30% würde ich sagen. Ich meine, ich glaube, Architektur ist auch ein sehr gestalterisches Unterfangen. Ich habe da manchmal auch so ein bisschen, gerade da so ein bisschen mit meinen Professoren aneinander, weil ich manchmal ein bisschen zu konstruktiv denke und da soll halt alles schön sein und das muss was fürs Auge sein und ob es am Ende funktioniert, sollen sich andere ausdenken. Ich glaube, da bin ich vielleicht ein bisschen zu praxisnah manchmal und dann sind die Fenster genormt, weil man es eben so macht, aber ja, da würden sie sich manchmal so ein bisschen mehr andere Gestaltungsmöglichkeiten, glaube ich, wünschen. Das ist auch, also ich glaube, das Studium, das bringt schon was mit sich mit. Man lernt da schon was, aber ich glaube nicht, dass man da am Ende fertig ist und sich hinstellen kann und sagen kann, hier bin ich, legen wir los, sondern man muss sich schon erstmal hinten anstellen und sehen, dass man.
Und wie sieht es generell aus mit den Megatrends? Also beschäftigst du dich in deinem Alltag mit irgendwie mit 3D-Drucktechniken oder mit, keine Ahnung, mit dem neuen Equipment für die Vorarbeiter, damit es möglichst rückenschonend ist? Oder kommen bald KI-Roboter, die dann irgendwie bauen oder so? Also gibt es da irgendwie so eine Richtung, wo man sagt, da kann man hinschielen?
Ja, ich glaube, also 3D-Druck ist tatsächlich ein Thema, wo ich mich schulisch bedingt mal mit befassen durfte. In der Fachoberschulreife war das, alles rund um den Bau, was so ein bisschen neu ist und was in eine andere Richtung geht, interessant. Damit habe ich mich beschäftigt. Ich weiß nicht, für mich ist es nichts. Ich glaube, dieses Stein auf Stein, das macht Spaß und ich glaube, da sieht man was und da arbeiten Leute dran, die denken mit. Man ist flexibler. Ich glaube, wenn da irgendwie so ein Roboter mein Haus hinbaut, dann macht das strikt nach Planung. Da möchte ich keinem Architekten auf den Schlips treten, aber die wissen auch selber, so wie man sich das am Anfang vorgestellt hat, funktioniert es nun mal nicht immer. Wenn dann, und ich glaube, der Roboter wird da nicht ins Gespräch gehen, sondern vielleicht einfach machen. Und das ist am Ende manchmal dann ein Problem. Also ich glaube nicht, dass die Fachkräfte auf der Baustelle ersetzbar sind.
Okay. Sag uns mal ein bisschen was generell zu Hildesheim. Ich glaube, du bist auch gebürtiger Hildesheimer, also hier aufgewachsen, du kennst die Gegend hier gut, deine Heimat, wie warst du dein Empfinden über die Stadt Hildesheim und vor allem auch über die Wirtschaft in Hildesheim?
Ja, ich glaube, Hildesheim ist wirtschaftlich eine starke Stadt. Ich glaube, wir sind da schon vorne mit dabei. Ich glaube auch, der Bau in Hildesheim ist das ist gut. Ich glaube, wir sind anderen Städten da auf jeden Fall voraus. Ich glaube, die GBG und die KWG und der Beamtenwohnungsverein, ich glaube, die können sich da auch auf die Schulter klopfen, weil sie den Bau wirklich nach vorne bringen. Man sieht es ja, was für Bauträger hier mittlerweile in Hildesheim auch aufschlagen, weil die Projekte eben woanders nicht mehr so gegeben sind. Die hätten sich vor 7 Jahren nicht nach Hildesheim verirrt. Ich glaube, da zeigt sich
ganz... An wen denkst du da gerade?
Zum Beispiel Kümper und Schwarze, die jetzt gerade für die GBG in Dresdenstedt den Neubau da machen. Ich glaube,
die. Weil die einfach sehen, hier ist ein Markt da und hier.
Genau, ja, genau. Der Markt ist eben hier aktuell. Es gibt das Ostend hat viele Beschäftigungsmöglichkeiten geliefert, genauso auch wie der Kronsberg in Hannover. Natürlich nochmal ein ganzes Stück größer, aber ich glaube auch, das Ostend ist eine gute Sache für die Wirtschaft gewesen, für alle handwerklichen Unternehmen hier in der Richtung. Es wurde auch relativ viel auf regionale Unternehmen gesetzt. Also da hat man eigentlich immer dieselben 5 Kräne gesehen, würde ich meinen. Ich glaube, Teamt hat da sehr, sehr, sehr viel umgesetzt, aber auch Kubera war da, glaube ich, vor Ort. Und
hat nicht auch Kubera das Jobcenter-Gebäude, genau, und das Arbeitsamt, das riesige Gebäude gebaut?
Genau, Kubera hat das Arbeitsamt da gebaut und den Umbau von der, jetzt muss ich mal kurz überlegen, direkt nebenan dieses Backsteingebäude.
Ja, also mit den Klinkern draußen, genau. Also das Dunkelgraue?
Dahinter ist noch das Gebäude, wo der Stift durchgeht. Jeder Hildesheimer weiß es, glaube ich. Ist eine ehemalige Universität oder
so eine Fakultät,
Bahnhofsschule, glaube ich. Heißt es, glaube ich. Okay. Genau, Bahnhofsschule hatten wir es immer genannt. Da hatten sie noch den Umbau und Anbau gemacht. Also auch
während Unternehmen. Weißt du, wie groß dieses Bauprojekt war von dem Arbeit? Das ist ein riesiges, wirklich ein krasses Gebäude. Und ich fahre häufig da vorbei und sage häufig zu meinem Bruder auch, der heißt Jan, sage ich mal, ey Jan, stell dir mal vor, du baust so ein Ding. Und irgendwie idealerweise gehört es auch noch dir und dann hast du irgendwie auch gewisse entsprechende Mieteinnahmen und so weiter. Das ist ja wirklich schon so, das ist schon Champions League, finde ich, also im Baubereich.
Das ist schon ein großes Gebäude, ja.
Das müssen ja, nur jetzt nur Bauchgefühl, müssten das 20, 30 Millionen gewesen sein, Bauvolumen.
Ja, ich denke, jetzt mit 20 ist man nicht so ganz weit weg auf jeden Fall. Also das wird schon irgendwie sich in der Richtung da eingependelt haben. Aber es ist tatsächlich auch, also es ist ein großes Gebäude und ich glaube auch diese Krümmung zur Straßenseite hin, die hat das Gebäude bestimmt auch relativ komplex gemacht, auch im Ablauf, glaube ich. Aber das ist tatsächlich auch eine Größenordnung, wo wir gar nicht so weit von weg gewesen sind und wo wir auch, ich glaube, ich rede die ganze Zeit von dem Gebäude am Kronsberg, weil das wirklich
ein... Ich kenne das halt nicht, ich kann es gar nicht vorstellen.
Ist ein Riesengebäude, ich glaube, alles am Kunstberg, jeder, der da mal irgendwie durchgefahren ist, der weiß, dass das ein riesen Neubaugebiet ist mit ganz, ganz, ganz großen Projekten. Und da sind wir dann schon, naja, bei 100 Millionen und aufwärts. Genau, das sind schon sehr interessante Projekte da.
Okay, das sind alles krasse Zahlen, das ist auch ein krasses Level, aber fußballerisch spielst du ein paar Klassen drunter.
Da spiele ich ein paar Klassen drunter, ja, aber nur ganz knapp.
Wo trifft man dich generell privat? Beim Fußball, in welchem Verein?
Ja, ich spiele bei Machtzum, versuch's zumindest.
Okay.
Ja, ich glaube, nicht so ganz fußballerisch unbegabt.
Welche Position?
Eigentlich so ein bisschen alles. Also ich wurde jetzt zum Innenverteidiger geformt oder bewege mich noch dahin, habe aber in der Jugend immer Stürmer gespielt. Also.
Aber kein Bankwärmer?
Nee, ja, so jetzt in Machtzum darf ich eher so ein bisschen in der zweiten Mannschaft ran,
okay.
weil wir sehr gute Leute bei uns in den Reihen haben und die sind mir doch ein bisschen fußballerisch voraus. Aber es macht total Spaß mit den Jungs und ich glaube, ja, auch.
Es kommt ein Plot-Twist, wir sind ja gerade im Verein von Unternehmer Hildesheim und ihr kennt ja alle Dominik. Und Dominik ist dein Cousin, richtig?
Genau, ja.
Und er spielt auch Fußball, wo spielt er?
Dominik spielt in Borsum, genau, ja.
Okay, also spielt ihr auch mal gegeneinander oder ist das eine andere
Klasse? Wir haben gegeneinander gespielt im letzten Jahr mit der zweiten Mannschaft. Blutlichtspiel war, ich glaube, die Borsumer erinnern sich nicht ganz so gerne zurück. Ich glaube, 3-2 haben wir gewonnen, ja, genau. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Hab tatsächlich dann auch gegen Dominik gespielt, habe ihn noch ins Gesicht geschossen. Ich glaube, er nimmt es mir nicht übel. Haben noch nach dem Spiel noch ein Bier getrunken. Ja, ist ja so ein bisschen Rivalität zwischen den Vereinen gewesen. War zweite Kreisklasse und es waren über, ich glaube, fast 400 Leute waren auf dem Donnerstagabend da. Hat richtig Spaß gemacht auf jeden Fall.
Cool. Wo kann man sich noch so treffen, so generell? Privat, was machst du noch so?
Ja, ich bin ganz viel beim Volleyball. Ist ja auch eine Sache, die wir als Unternehmen noch unterstützen.
Der Sponsor, ne?
Genau, wir sponsern auch noch bei den Grizzlies. Ist eine Sache, die ich vor knapp 2 Jahren entdeckt habe. Mit einem Freund einfach mal zufällig gewesen, weil wir irgendwie noch was machen wollten. Dann haben wir gedacht, Sport ist immer interessant. Und dann sind wir zum Volleyball gekommen. Ich glaube, eine richtig tolle Stimmung. Also die haben da richtig was auf die Beine gestellt. Macht richtig Spaß, da hinzugehen.
Absolut, bin ich voll bei dir. Und für all diejenigen, die den Podcast bis hierhin gehört haben. Erstens, schöne Grüße an Dominik und zweitens, wir planen tatsächlich so eine Special-Podcast-Folge über Sportwirtschaft und das Ganze wird unter anderem was zu tun haben oder wird auch die Grizzlies auch mit touchieren und genau, seid einfach gespannt, was in der nächsten Woche passiert. Luis, vielen Dank für deine Zeit. Ich glaube, es war ein super ehrlicher Podcast. Ich glaube, es war super offen und wir konnten so ein bisschen verstehen, wer du bist, was die Firma macht. Ich habe für mich mitgenommen, krasser Schicksalsschlag und dann aber das Beste draus gemacht und auch, glaube ich, Signale gesetzt, dass es weitergeht. Unsere Abschlussfrage ist im Podcast immer, wo ist dein Lieblingsplatz in Hildesheim?
Ja, ich glaube, der Hunsensee, den würde ich da jetzt einfach mal benennen. Ich glaube, Wasser ist immer schön und ich glaube, da kann man sich auf jeden Fall gut gehen lassen.
Alles klar. Danke, dass du da warst.
Sehr gerne. Danke für die Einladung.
Das war wieder eine Folge unseres Podcasts High Wirtschaft. Für mehr Infos und Tipps rund um Wirtschaft, Digitalisierung und Marketing folgt uns auf Instagram und LinkedIn und checkt unsere Webseite www.markenverjüngung.de.